Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Heute habe ich einen Special Guest hier bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Ilka Grunewold. Und wir starten direkt mit unserer Frage: Was ist denn für dich finanzielles Glück und was macht dich finanziell glücklich?
Ja, hallo liebe Katrin. Erstmal vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast Gast sein darf. Vielen Dank auch für die wunderbare Frage. Die Frage, die ich mir mal stelle, macht dich wirklich geldglücklich? Das ist die erste Frage, die ich mir selber schon seit Jahren stelle. Vor allen Dingen, wenn man irgendwann mehr verdient, aber merkt, man ist gar nicht glücklicher. Ich weiß nicht, ob du das kennst, weil man kommt aus der Schule raus und verdient sein erstes eigenes Geld und ist richtig stolz darauf. Und irgendwann fließt das Geld, vielleicht noch nicht im Überfluss, aber es fließt. So, man merkt, man kann sich Dinge selber gönnen, man ist nicht mehr abhängig. Aber macht dich das wirklich glücklich? Macht dich Materielles glücklich? Und da lautet meine persönliche Antwort, die ich mir selber gebe, die musst du dir als Zuhörer nicht so geben, aber das ist meine Antwort, nein. Aber ich möchte viel Geld haben. Warum? Ich möchte viel und gute Finanzen haben, weil ich merke, dass Finanzen oder beziehungsweise Geld, ich muss von Geld sprechen, macht mich halt frei. Und frei und die Freiheit ist eines meiner Grundwerte. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit Werten beschäftigt hast, Katrin, aber Unabhängigkeit, Freiheit ist ganz oben auf meiner Liste. Und um frei zu sein, örtlich, von anderen Menschen, brauche ich Geld. Also damit ich sagen kann, ich bin unabhängig, brauche ich diese finanzielle Unabhängigkeit. Und da kommen wir wieder zurück zum Geld. Das heißt, das Geld ist Mittel zum Zweck. Es macht mich nicht glücklich, aber es hilft mir, andere Dinge, die mich glücklich machen, zu erfüllen.
Ja, das könnte ich nicht besser ausdrücken. Und das ist ja auch so unsere Philosophie, das hier herauszukehren und herauszuarbeiten nochmal, dass das Thema Geld und Finanzen oftmals so ein negatives Image hat und man aber damit ja sehr individuell seine persönlichen Werte, seine Haltung unterstreichen kann und oftmals auch erst ermöglichen kann. Ja,
ja. Und ich finde es halt ganz interessant. Es kommt immer darauf an, in welcher Bubble du dich befindest, wo du locker über Reichtum sprechen kannst. Also das merke ich halt immer wieder, wenn ich in Bubbles, ich spreche mal von Bubbles, ja, das kann man auch anders ausdrücken, aber in Gruppierungen, in Groups, in Peer Groups bin, die einen gewissen Wohlstand haben, dann spüre ich da nie Neid. Da kannst du sagen, du hast ein Porsche, du hast drei Porsche. Ich habe jetzt keinen, aber als Beispiel, ja, du kannst halt ganz offen darüber reden. Jemand fragt dich, was hat das gekostet? Und du sagst mal eben so 700.000. Ja, und da entsteht null Neid. Da fragt keiner, wo hat die das Geld her? Hat die einen reichen Mann? Hat die geerbt oder so, ja? Und dann gibt es Groups, da würde ich mich extrem damit zurückhalten, weil ich sofort schon spüre, sobald man zeigt, dass man mehr hat als der andere, und das ist geschlechtsunabhängig, ja? Es ist jetzt egal, ob ich zu einer Frau sage, ich habe da Besitz, oder zu einem Mann, dann spüre ich, es entsteht Neid. Und das spürst du auf unterschiedliche Art und Weise. Das kannst du bei der Körpersprache lesen, das kannst du beim Kommentar schon rauslesen und raushören, ne? Alleine durch Stimme. Ich beschäftige mich ja auch extrem mit Stimme als Moderatorin. Alleine, wie laut du sprichst und wie du etwas sagst, nicht nur Wortwahl, sondern auch mit der Art zu sprechen, spürst du ganz klar, okay, da habe ich jetzt einen Nerv getroffen oder die Person ist jetzt gerade eifersüchtig, ich sollte das Thema lieber lassen. Ja, und das ist eben ganz interessant, ne? Deswegen, man hat ja auch meistens Menschen um sich rum, die einen selbst bereichern und die auch auf seinem Level sind. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber sobald du das hast, befindest du dich halt auch in Kreisen, wo man dem anderen das gönnt. Ne? Das ist das Schöne, man muss es gönnen können. Und es ist leider so ein bisschen so eine deutsche Mentalität, dass so dieser Neidfaktor in vielen gesellschaftlichen Schichten, nicht bei allen, aber bei vielen vorhanden ist.
Genau, und du hast es schon angesprochen, deine Gruppierungen. Jetzt muss man ja sagen, deine Gruppierungen sind ja gar nicht so einfach zu ja, identifizieren, weil du hast so einen bunten Lebenslauf. Du bist Moderatorin, du hast es angesprochen. Du bist Leistungssportlerin, ja, vielfache Marathons, da können wir gleich mal drüber sprechen. Kannst du gleich mal erzählen, was du also machst? Du bist Künstlerin. Lass es doch mal teilhaben an diesem, ja, bunten Leben. Womit hast du angefangen? Was hat sich dann wie rauskristallisiert, bis zu dem Punkt, wo du heute bist?
Ich bin ein bunter Blumenstrauß. Das ist sehr gut ausgedrückt. Besser hätte ich es nicht sagen können, Katrin. Ja, ich fange mal an mit der Kunst, weil das am wenigsten zu diesem ganzen Business und Geld machen und so passt. Ja, weil Kunst genauso das Gegenteil ist. Du machst etwas aus Leidenschaft und nicht um Geld zu verdienen. Du sagst immer nur, ja, ich brauche Geld, um irgendwie überleben zu können als Künstler, aber eigentlich lebst du von der Materie, von der Kunst, egal ob du Klavier spielst, ob du moderierst, ob du singst, es ist egal. Du sagst, du möchtest dich kreativ entfalten und nicht, du möchtest reich werden. Du hast halt ein ganz anderes Mindset in dieser Kunstbubble, ja. Auch da gibt es Ausnahmen, aber ich versuche jetzt mal pauschal in Schubladen zu denken, damit es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz klar wird, dass das unterschiedliche Welten sind und unterschiedliche Ansätze, ne? Und ich komme aber aus einer Wirtschaftsfamilie und zwar haben meine Eltern ein Autohaus. Und da war es auch super schwierig für mich, eine Musical-Ausbildung zu machen und jeden Tag zu hören zu bekommen, du wirst nie durchgängig Einkommen haben, du wirst dich arbeitslos melden, es sei denn, du bist ein Ausnahmetalent. Aber zu denen gehörte ich nun mal nicht. Das heißt, ich war eine Standard-Musical-Schülerin mit Fokussierung auf Tanz, auch noch das Unsicherste in dieser ganzen Branche. Wenn du dich einmal richtig krass verletzt, bist du raus aus dem ganzen Business. So, und da habe ich total mit mir auch selbst kämpfen müssen. Für mich die Entscheidung zu fällen, okay, ich gehe den Weg und dann bin ich mal ein halbes Jahr arbeitslos, melde mich arbeitslos, dann verdiene ich so viel, dass ich vielleicht 100 Euro im Monat an die Seite stecken kann oder packen kann, aber mehr eben nicht. So, und das Gute ist, dass die Moderation so ein bisschen so in der Mitte steht, weil du bist halt bei den großen Unternehmen, bei den DAX-Konzernen im Einsatz, bei den großen Automobilfirmen wie Porsche, wo Budgets vorhanden sind. Du bist als Künstler auf der Bühne. Aber du stellst eine Rechnung, die weit entfernt ist von der Musicalbühne, wo ich am Abend 200 Euro oder so verdient hätte, ne? Mal so, um das in Relation zu stellen. Und ich habe gemerkt, weil ich durch meine Eltern ja so sehr und durch das ganze Umfeld sehr wirtschaftlich geprägt bin, die aber meine Kunst unterstützt haben, hab gespürt, ich brauche beides. Und das habe ich heute gefunden. Ich wollte auch nicht ständig umziehen. Ein halbes Jahr Stuttgart, dann ein halbes Jahr Hamburg. Ich wollte halt in Hamburg leben und das, wie ich groß geworden bin mit Amerika-Urlaub, Disney World, was alles sehr viel Geld gekostet hat, da gab es damals noch die D-Mark, das wollte ich halt fortführen. Ich wollte nicht ein Downgrade und sagen, okay, dann ziehe ich halt in eine WG, wenn das finanziell nicht anders geht. Ich wollte schon diesen Lebensstandard, den Traum vom Eigenheim und so, das wollte ich halt weiterleben, ne? Und nicht sagen, ich lebe nur von der Kunst. Ich glaube, nur davon wäre ich nicht glücklich geworden. Und deswegen habe ich versucht, einen Weg einzuschlagen, mit dem ich glücklich bin und voller Leidenschaft Kunst ausleben kann, gleichzeitig aber nicht nur wertgeschätzt werde durch Applaus, sondern auch durch eine Rechnung, die beglichen wird, wenn ich das so emotionslos sagen darf, ne? Und das ist das Schöne, dass ich heute so einen Mittelweg gehen kann. Und dadurch lebe ich halt in völlig verschiedene Welten, ne? Weil wenn ich dann gegenüber dem Vorstand von der Commerzbank stehe, ja, für den bin ich der Künstler. Der sieht jetzt auch nicht, dass ich selber noch was mit Finanzen mache und so. Für den bin ich jetzt erstmal so der Künstler. Aber ich tauche ein in seine Welt und diese ganze Wirtschaftswelt. Nächsten Tag bin ich dann vielleicht mal selber Gast im Musical, was ich immer noch liebe. Ich habe zwar selber Musical nicht so richtig beruflich dann gemacht, aber ich liebe Musicals. Und da habe ich auch ganz viele Gäste im Publikum, die alle mit mir eine Ausbildung gemacht haben, wo ich dann in dieser Musical-Bubble bin, ne? Also das ist da, ich habe da so verschiedene Welten. Dann die Sportwelt, wobei Sport ganz dicht auch an der Wirtschaftswelt dran ist, weil die wirklich erfolgreichen Läuferinnen und Läufer oder die, also die nicht sagen, ich mache einmal einen Marathon in 5 Stunden, sondern alle, die unter 4 Stunden rennen, sind meistens alle beruflich erfolgreich, weil das kommt ja irgendwo her. Du musst ja Ehrgeiz haben, Durchhaltevermögen. All das, was wir über den Sport lernen können, brauchst du halt auch, um erfolgreich im Leben zu sein, in der Wirtschaft oder in der Arbeitswelt.
Definitiv. Und wenn du jetzt sagst, diese Mischung aus diesen beiden Welten, ist es nicht auch so, wenn wir jetzt so mal auf die Art und Weise zu denken drauf eingehen, dass das auch viele, sagen wir mal, dann so stoßen im Sinne von, naja, die eine Welt will eigentlich nichts mit der anderen zu tun haben. Es ist schon fast anrüchig, dann als Künstlerin irgendwie eine höhere Rechnung zu stellen. Hast du das erlebt oder spürst du das, dass du im Grunde das ganz rational betrachten kannst, wo es andere vielleicht ja emotional eher ausschließen für sich, jetzt sich da mal um das Thema Finanzen zu kümmern?
Also was ich natürlich merke, gerade in der Künstlerbubble, dass viele sich unter Wert verkaufen, ja, weil sie einfach Angst haben. Es hat nur mit Angst was zu tun. Du brauchst halt Mut, ne, für Dinge im Leben. Es hat mit Angst zu tun, wenn ich teurer werde, dann bucht man jemand, der günstiger ist. Und das ist totaler Schwachsinn. Das mag vielleicht bei jemand, der Anfang 20 ist, noch so sein, weil er ganz schnell ersetzbar ist. Ja, jemand kommt von der Uni, du hast 10 Abgänger, da hat man noch nicht so einen Blick, was hat er denn schon alles gemacht und hier und da. Wenn du aber 30, 35 bist oder wie ich 39, dann guckt man ja auch, was haben die gemacht, was haben die für einen Marktwert, ne? So, was will ich und so. Und dann gibt es nicht mehr dieses, ach, die ist 300 € günstiger, dann buchen wir die. Das gibt es in Ausnahmefällen auch, aber es ist eher so, was sind wir bereit zu zahlen? Und wollen wir sie oder nicht? Es ist nicht dieses, oder ist jemand ein bisschen günstiger? Also entweder klafft es extrem auseinander und man bucht jemand anderes, natürlich, das passiert auch, aber dann nicht, dass man sagt, ja, wegen des Typen haben wir jetzt jemand anders gebucht, weißt du, was ich meine? Sondern dann ist es wirklich so eine so weit vom Budget weg. Ne? So, das heißt, man muss als Künstler mehr dieses Gefühl haben, diese innere Stärke, ich bin das wert, was ich verlange, ob ich 3.000 verlange, ob ich 2.000 verlange, 5.000. Das ist das, was ich wert bin und das möchte ich dir als potenziellen Kunden auch deutlich machen, indem ich Mehrwerte schaffe. Mehrwerte kann alles Mögliche sein, ne? Dass du noch selber Interaktionstools bei Moderation mitbringst, dass du halt noch Speaker empfiehlst, was andere vielleicht nicht machen oder nicht jeder, also kannst ja Mehrwerte kreieren. Aber wichtig ist, dass du innerlich dieses Gefühl hast, nee, das bin ich wert. Wenn ich einen Tausender mehr verdiene, ist auch mal nett. Also es kann ja mal sein, dass eine Agentur durch die Blume sagt, nimm mal lieber einen Tausender mehr, sonst bist du zu günstig. Das habe ich früher auch mal gehabt beim Event, wo wir über einen Preis dann überlegt haben gegenüber einem Automobilkonzern und dann hat man mich bewusst teurer gemacht, weil sonst hätten sie mich nicht verkaufen können. So ist es jetzt auch schon 15 oder 10 Jahre her, aber nur mal ein Beispiel zu bringen. Und man muss jetzt auch nicht überheblich werden und sagen, oh, dann hau ich noch mal 2.000 drauf. Das nicht. Aber zu fragen, was bin ich mir wert? Und das Zweite ist, und das vergessen auch ganz viele Selbstständige, das bezieht sich nicht nur auf Künstlerinnen und Künstler. Viele rechnen diese ganzen einzelnen Prozesse bei ihrer Kalkulation nicht mit ein. Das heißt, wenn wir einen E-Mail-Kontakt haben, auch das ist Investment. Also selbst eine Absprache, Terminabsprache, da fängt es an. Eine Vertragsgestaltung, Vertrag aufsetzen. Meinetwegen kostet das alles immer nur 10 Minuten, wenn man so routiniert ist. Keine Frage. Aber es summiert sich. Ja, es summiert sich. Und die Kostenkalkulation, man muss das mal wirklich auf die Stunde runterrechnen. Wenn ich zum Beispiel in München einen Einsatz habe und der Kunde sagt, die Pressekonferenz geht eine Stunde, dann sage ich, ja, ich bin aber 3 Stunden vorher da. Ich reise, weil das morgens um 11 ist, den Vorabend an. Entweder sitze ich 6 Stunden im Zug, im Auto. Oder ich fliege in 1,5 Stunden, wo ich aber noch ein Risiko habe, dass der Flug vielleicht gecancelt wird. Egal wie, für mich geht am Ende des Tages 1 bis 2 Tage drauf, je nachdem, wie ich das gestalte, die Anreise, Abreise. Ich gehe auch nicht gleich nach der Pressekonferenz weg. Man hat noch mal eine Stunde Get-Together oder wenn Sie fragen, können wir hier noch mal was machen da, dann bin ich natürlich da. Und es muss einem bewusst sein, wenn man als Selbstständiger tätig ist, dass man erstmal das mit einkalkuliert. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Ich habe ja ganz oft Anfragen, die nichts werden, aus unterschiedlichen Gründen. Event wird abgesagt. Wir haben uns für einen Mann entschieden. Tausend Dinge. Das heißt, du hast eine Quote im besten Fall von 30 bis 50% Zusage. Das ist schon sehr gut, wenn du 30% bis 50% Zusagen kriegst. Diese anderen 50% oder lass es 60 sein von Absagen, da hast du ja Zeit investiert und keinen Cent bekommen. Ja, ähnlich wie ein Handwerker, du kriegst für dein Angebot kein Geld. Es sei denn, du sagst, das Angebot kostet 100, 150 €, kannst du machen. Aber dann vergraulst du dir die ganzen Anfragen. Das ist halt in der Kunstbranche ein Problem. Und auch das wird ganz selten mit einkalkuliert. Du musst ja auch für die Zeit, die du für Kunden investierst, wo nichts mehr rumkommt, musst du so eine Art Mischkalkulation haben. Na, und das vergessen ganz viele Selbstständige. Es hat jetzt nicht nur mit Kunst zu tun, ja, allgemein. Wenn du als Berater tätig bist, du musst halt immer die Zeit, die du investierst, auch kalkulieren.
Genau, und meine Erfahrung ist auch, dass dieses kluge Kalkulieren gilt nicht nur für die Künstlerinnen und Künstler, aber da ist es vielleicht noch weiter weg vom eigentlichen Job, ja, von dem kreativen Schaffen, ja. Das ist das eine, dass das nicht vernachlässigt wird und, sagen wir mal, dann verpönt ist und hinterher zahle ich drauf. Und das andere ist doch auch, wenn du jetzt sagst, ja, das bin ich mir wert, das ist ja auch ein Prozess, ne? Also gerade bei Frauen beobachtet man doch, dass da der eigene Wert eher unterschätzt wird.
Ja.
Und wir vergleichen das oftmals, das ist so ein ähnlich zu einem Gedankenexperiment, was wir immer mal machen, was ist deine Zahl? Also welche Zahl kannst du dir nicht mehr auf deinem Konto vorstellen? Welchen Betrag von Geld? Und das ist ja eine andere Zahl in der Regel, wenn man jünger ist, als wenn man jetzt langsam älter wird und dann entwickelt man sich weiter. Und so ist es doch mit dem eigenen Wert auch. Am Anfang bin ich vielleicht noch, weiß nicht, gerade direkt nach der Ausbildung oder ich bin jung. Ach, da kann ich mir vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie wertvoll ich für einen Auftraggeber bin. Hast du da Tipps, wie man da sich nicht unter Wert verkauft? Und gleichzeitig natürlich jetzt auch nicht übertreibt, aber sich dann im Grunde auch so mit der Zeit immer weiterentwickelt im Sinne von Mindset bezüglich des eigenen Wertes.
Ja, da gibt es ganz viele einzelne Elemente. Also einmal, wenn ich Kosten oder Gagen langsam anheben will, würde ich grundsätzlich immer so ein Konzept machen, wie jedes Jahr 50 € oder 100 € anheben. Ja, so eine Art Inflationsausgleich konnte man das immer sehr gut argumentieren, so die letzten 2 Jahre. Ja, dass man einfach sich dem Markt anpasst. Das gilt ja auch für Handys und ähnliches. Ich meine, das erste iPhone hat 500, 700 € gekostet, jetzt bist du bei über 1000 €. Da sieht man ja, alles ist grundsätzlich teurer geworden. Ich wundere mich immer, wenn ich Rechnungen kriege. Beispielsweise meine Internetleitung kostet seit 12 Jahren das Gleiche. Da wundere ich mich, dass die nicht mal die Preise anheben, dass Handyverträge immer günstiger wurden, das wissen wir. Aber so Internet könnte ähnlich wie Strom natürlich mal teurer werden. Ja, so. Nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Das eine bedeutet also für dich, als Selbstständiger, ich spreche mal so als Selbstständiger, nicht als Künstler, dass du sagst, so, du hebst alle 2 Jahre oder so mal die Preise an. Ja, nicht von einmal auf den anderen Mal irgendwie so und so viel, 80% Steigerung, das kann keiner verstehen. Aber wenn du 5% oder 3% wie bei einer Staffelmiete jedes Jahr anhebst, ist es realistisch, so, ne, für alle. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was mir ganz viel gebracht hat, und ich bin wirklich die letzten 2 Jahre teurer geworden, und nicht, weil ich jetzt bei Welt-TV bin. Ja, das spielt alles in die Karten, wenn du eine Präsenz hast und so. Du kannst natürlich durch TV-Präsenz auch als Speaker oder Trainer, wenn du bei RTL deine Sendung hast, natürlich mehr verlangen, als wenn du unbekannt bist, ja, oder durch Reichweite, wenn du Influencer bei LinkedIn bist oder so, hast du einen anderen Marktwert. Ja, aber was mir ganz viel gebracht hat, ist der Austausch mit Kolleginnen, in dem Fall weiblich, deshalb sage ich Kolleginnen, die alle ähnlich lange unterwegs sind. Das heißt, ich habe mich nicht mit Einsteigern ausgetauscht, weil davon bin ich zu weit weg. Also da weiß ich, okay, ich bin einfach teurer. So. Also, und ich habe mich aber auch nicht mit Leuten beschäftigt wie Barbara Schöneberger, wo ich weiß, an die Gehälter komme ich jetzt nicht ran. So, oder eine Judith Rakers. Das bedeutet, ich habe wirklich wieder in meiner Group, ja, sind wir wieder in diesem Peer Group Ding. Ich habe in meiner Group geguckt, mit wem habe ich ein gutes Verhältnis, mit wem tausche ich mich aus, wem gebe ich auch mal Jobs rüber, und sie gibt mir Jobs rüber. Und da gibt es ein paar Frauen, und die sind alle in meinem Alter, plus minus 5 bis 8 Jahre, alle ähnliche Expertise, alle ähnlich unterwegs mit Reichweite, Präsenz und allem. Und wir haben die Preise auch alle gleich gemacht. Das ist auch für Kunden einfach, weil es dann irgendwann nur noch eine Typgeschichte ist, so, ne? Weil wenn wir alle gleich teuer sind, gibt es eben nicht dieses Dumpingverfahren, dass man sagt, ah, die eine ist aber 300 € günstiger oder so. Das gibt es da nicht. Und uns hat allen dieser Austausch extrem geholfen. Also nicht nur bei Gagendefinition, das ist nur ein Beispiel. Und wir haben halt auch gemerkt, also das ist halt auch nochmal diese Mindset-Geschichte, worüber du ja auch sprechen möchtest und worauf du hinaus willst. Du hast das Gefühl, nee, das kannst du doch nicht machen. Und zwei andere machen das. Ja, so. Dann sagst du, ach, dann probiere ich das auch mal. Und es funktioniert. Und dann macht es bei dir oben Klick. Nee, halt, stopp, das funktioniert so. Ja, wenn du zum Beispiel Angebote anders präsentierst. Du kannst sagen, früher war ich zum Beispiel ein Freund davon, weil ich selber auch so ticke. Wenn ich dich jetzt frage, Katrin, ja, was kostet das und das? Und du bröselst mir das auf. Dann bin ich immer ein Freund davon, dass du mir einfach eine Endsumme nennst. 1000 Euro. Und ich sage, Katrin, super, machen wir. 1000 Euro ist für mich okay, machen wir. Und mein Argument war immer jahrelang im Mindset, Ja, für den Kunden, da ist alles mit drin. Das heißt, wenn Sie eine Stunde überziehen, es wird nicht teurer. Ne? Wenn Sie noch mal dreimal anrufen wollen vorher, wird nicht teurer. Ist einfach alles mit drin, weil ich da dachte, ich gebe dem Kunden das Gefühl, da kriegen wir alles für eine Summe. So. Dann habe ich durch die Kollegin gelernt, nee, du musst es aufschlüsseln. Und am Ende war dann auch unterm Strich eine höhere Summe. So. Aber schlüssel das auf, weil dann sehen die, dass du auch wirklich für die Vorbereitung Zeit investierst. Das hat so den Charakter, du investierst Zeit. Du bist nicht nur bei dem Event da, du hast noch eine Vorbereitung. Und ich dachte immer, nee, da müssen die sich das alles so zusammenrechnen, ne? Und es ist dann irgendwie zu teuer, so vom Touch. Und dann habe ich gemerkt, nee, das funktioniert so, wenn du es aufschlüsselst und sagst, hey, die Vorbereitung ist das und das. Gleiches gilt, wir sind mal auf die Nase gefallen, eine andere Kollegin, mit der ich gar nicht sofort über dieses Anheben der Gagen gesprochen habe. Also es war jetzt eine andere Kollegin, über die ich spreche. Wir sind beide zusammen auf einer Messe gewesen und dann hat der Aussteller eine Woche danach die Hand gehoben, ist in die Insolvenz gegangen. Und wir haben weder Fahrtkosten noch was weiß ich übernommen bekommen, ne? Ich glaube, das Hotel hatten die direkt gebucht, aber wir sind quasi in Vorkasse sogar gegangen für gewisse Dinge, ne? Wir waren nicht nur präsent vor Ort und haben umsonst da moderiert, sondern wir haben sogar Geld auf den Tisch gelegt. Mindestens für die Spritkosten. So, und das war in Nürnberg. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was können wir denn daraus lernen? Also, das muss ja irgendwie ein Learning fürs Leben sein, ja, wenn wir hier so auf die Nase fallen. Und gute Kolleginnen, das möchte ich auch nochmal sagen, sind da fair und sagen nicht, ach, wenn der Job über Ilka kommt, dann kann ich aber Ilka die Hand aufhalten. Nee, da findet man faire Lösungen, weil man möchte ja auch weiter zusammenarbeiten. Das gilt auch übrigens für Agenturgeschäft. Man möchte mit Agenturen weiterarbeiten. Deshalb umgeht man auch nicht Agentur. Man wäre schön blöd. Und dann haben wir daraus Schlussstrich oder haben wir daraus die Schlüsse gezogen. Wir arbeiten nur noch mit Anzahlung, 50%. Weil dann haben wir alle Spesen mit drin, dann haben wir noch eine minimale Gage, wo wir sagen, na komm, jetzt brauchen wir nicht rumheulen, ist immer noch okay, so eine Art Schmerzensgeld nenne ich das, ja. So 50%. Und dann haben wir erst gedacht, ach, das zahlen die doch nicht. Also wieso soll ein Kunde, ohne dass du da auf der Bühne gestanden hast, schon mal 50%? Also wieder so eine Mindset-Sache, ne? So, und dann habe ich das eingeführt und sie auch. Und es funktioniert. Und es gibt vielleicht mal einen von 20 Kunden, das ist dann Ministerium, das sagt, nee, machen wir nicht. Da weißt du aber die Zahlen. Also zum Beispiel das Finanzministerium in Berlin unter Christian Lindner wird sich jetzt nicht die Blöße geben und meine Rechnung nicht bezahlen. So. Das heißt, da drückst du dein Auge zu bei einem von 20 Kunden und sagst, ach, das wird schon gut gehen. Ne? Oder wenn du so Mini-Aufträge hast, wo du sagst, hey, dafür stelle ich jetzt keine Rechnung, das wird dann auch peinlich oder so. Ne? So. Da guckst du dann drüber weg. Aber du hast halt irgendwie in 90% der Fälle vorher dein Geld. Und gerade bei der Corona-Pandemie, also da hast du ja manchmal oft schon Moderationsleitfaden, alles fertig gehabt und dann heißt es, wir müssen das Event nächste Woche absagen, Corona, so. Und dann hast du eine Leistung gebracht, weil du hast alles vorbereitet und du hast dein Geld. Und das haben die dann auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie schon 50% gezahlt haben, zumal sie es im Vertrag auch so natürlich abgesprochen haben, dass 50% anfallen, wenn du in dem und dem Zeitrahmen kündigst quasi, weil du ja anderen Kunden abgesagt hast, falls eine Doppelanfrage kommt. Und das hat dann jeder akzeptiert. Und das war total so eine Mindset-Geschichte, ne? Wo jeder erstmal so von uns Moderatorinnen gesagt hat, so intern, nee, das kannst du doch nicht bringen, 50%. Die meisten machen doch 30 oder so. Ich da so, nee, wir nehmen 50. Ich will nur mal sicher gehen. Und ich habe dann gleichzeitig auch die Bestätigung, der Kunde ist zahlungsfähig. Also mir ist es noch nie passiert, klopf, klopf, dass die zweite Rechnung nicht beglichen wurde, ist noch nie passiert.
Genau, ich kann das bestätigen. Bei uns läuft es genauso, auch wenn wir für Firmen arbeiten. Und die einzige Ausnahme ist auch hier öffentlicher Dienst. Da geht das nicht immer. Da geht es auch von den Richtlinien her nicht immer möglich. Aber ja, wie du schon gesagt hast, dann ist das Risiko auch sehr begrenzt, dass man dann
Ja.
hinterher Probleme hat. Ja, nee, großartige Tipps. Und jetzt haben wir gesehen, okay, du bist Moderatorin, unter anderem bei WeltTV, du bist Künstlerin im Sinne von Singen, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Willst du da nochmal uns deine neuesten Entwicklungen mitteilen?
Sehr gerne. Das mache ich erst seit November 2023 ganz professionell. Bringe jetzt am 7. Juni auch die nächste Single bei La Mer raus. Bin aktuell auch auf Platz 57 der Airplay-Charts. Freue mich total, dass ich in den Charts gelandet bin. Also ich bin eingestiegen irgendwie mit 82 und ich dachte, okay, danach geht es wieder nach hinten runter, aber vielleicht bist du 2 Wochen drin. Und dann ging es auf 73 und in der dritten Woche 57, was mich so freut, weil ich daneben Ben Zucker, Semino Rossi, DJ Ötzi und solchen Leuten dann irgendwie in
Super.
den Top 100 bin. Also die Airplay-Charts, das ist schon branchenspezifisch. Ich bin jetzt nicht in Konkurrenz oder Mitbewerber von Shirin David. Das ist wieder eine andere Kategorie von Charts. Nur, dass man das nachvollziehen kann, verstehen kann. Wieso kommt die so schnell in die Charts? Das ist halt die Branche, Branchencharts der Radiostationen. Ne? Die Radiostationen, wenn die mich oft spielen, bin ich halt in den Charts. Und das baue ich gerade parallel auf. Das heißt, es läuft zur Moderation. Und jetzt bringe ich natürlich erstmal CDs raus, Songs raus und hoffe, dass ich mir da so eine kleine Fanbase aufbauen kann, sodass ich auch Auftritte machen kann. Es läuft jetzt gerade alles an. Und es ist ein bisschen Leidenschaft, die ich dann noch verfolge. Und da kommen wir eigentlich zu deiner Einstiegsfrage wieder zurück mit dieser finanziellen Unabhängigkeit. Ich bin seit einiger Zeit eben an dem Punkt, weil ich ja auch noch in Immobilien investiere, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Ich bin an dem Punkt, wo ich mich sehr frei fühle. Ich kann zwar noch nicht sagen, ich gehe in Ruhestand und mache nichts mehr, will ich ja auch nicht, ne? Ich bin schon noch von Kunden abhängig aktuell. Ich bin jetzt noch nicht so finanziell frei, dass ich sage, geil, 5 Monatsmieten oder ich kriege 5 Mieten jeden Monat. Ich kann nach Bali auswandern. So weit bin ich noch nicht. Da brauche ich noch ein paar Jahre. Aber ich bin schon sehr weit, was mich sehr freut. Und da habe ich einfach gespürt, hey, mach das mit der Musik. Und wenn du die ersten 2 Jahre oder 1,5 Jahre nur Lehrgeld zahlst, ist es nämlich heute ein bisschen anders als früher. Du hast heute nicht eine Plattenfirma, die sagt, ach, wir haben hier 100.000 Budget, mach mal, ne, geh mal ins Studio, dreh mal Videos, sondern heute kriegst du zwar viel leichter einen Plattenvertrag, ich bin ja bei Universal, und das ist heute viel einfacher, dafür gehst du immer in Vorkasse. Das heißt, ich gehe ins Tonstudio, bezahle den Produzenten, und im Moment ist es so, und das kann ich mir halt erlauben durch die Moderation, ich finanziere das gerade quasi quer, ne, also durch die Moderationseinnahmen, und das Geile ist, ich sag mal so, dass ich es mir leisten kann, ne? Weil ich finde das total schwierig. Angenommen, du kommst von einer Musicalschule, bist verschuldet, weil die Musical-Ausbildung neben Miete und so jeden Monat 800 Euro gefressen hat. So, Mama hat vielleicht Miete bezahlt, du gehst noch jobben für Versicherung, aber du nimmst einen Kredit auf, damit du die Schule bezahlen kannst. Dann willst du erstmal Jobs haben, und wenn du dann eine Schlagerkarriere einschlagen willst, brauchst du erstmal ein paar tausend Euro, ne? Weil du musst ja Video musst du nicht drehen, aber du brauchst ein Plattencover, du brauchst Songs, so. Und selbst wenn du selber schreibst, du hast ja einen Produzenten, der will auch Geld. Also, ne, also du kannst gar nicht alles alleine machen. Und das ist so ein bisschen auch der Nachteil, weil früher hat eine Plattenfirma nach Talenten geguckt, dann hat zwar nur einer von 100.000 oder so, dann ist es übertrieben, aber einer von 2.000 geschafft, der wurde dann aber wirklich supported. Und bei mir ist es so, ich kann zwar ganz viel selbst entscheiden, das war früher nicht möglich, da hat eine Plattenfirma gesagt, das wird der erste Song, das wird der zweite. Ich kann heute als Ilka sagen, das wird meine erste Nummer, das ist meine zweite, ich kann sehr viel entscheiden, das ist das Coole, aber ich brauche halt Geld. Und da kommen wir wieder zur Eingangsfrage, ne? Es schafft mir, dieses Geld schafft mir Möglichkeiten, auch jetzt Musik zu machen und dann noch so einer Leidenschaft von mir zu folgen. Das heißt, ich kann künstlerisch kreativ sein, dadurch, dass ich Geld habe. Ne?
Genau. Also wieder dieses Geld, was es mir ermöglicht, meine Individualität zu leben, meine Werte zu leben. Es fragen sich jetzt bestimmt einige, oh, wie viel Kapital brauche ich denn jetzt, wenn ich hier aktiv werden will? Kannst du deine Hausnummer nennen?
Für Immobilien oder für Musik?
Für Musik.
Okay, da klar, kann ich alles raushauen, weil das eigentlich gängige Preise sind, ja, so. Das heißt, wenn du jetzt einen Song aufnehmen willst, produzieren willst, ich rede jetzt von einem Song, dann geht das los bei 1.500 Euro und geht so bis 3.000 Euro bei irgendjemandem in Deutschland. Das ist egal, ob du das in München machst. Gut, jetzt wird Dieter Bohlen wahrscheinlich mehr nehmen, aber jetzt so grundsätzlich, wenn du einen renommierten Produzenten haben willst, dann bist du so bei 2.500 Euro. Hast du einen Einsteiger, bist du so bei 1.000 bis 1.500. So, das ist gar nicht so viel Geld, weil in diesem 1.500 Euro Betrag ist der Texter mit drin, der seine 200, 300, 400 Euro kriegt, dann sind da die Studiosängerin mit drin, die die Chöre singen. Also am Ende des Tages ist das nicht so, da macht sich jemand die Taschen auf. Also wenn du das wirklich aufbröselst, klingt für mich als Unternehmerin, wenn jemand sagt 2.500 Euro oder 2.000 erstmal fair, weil ich weiß, da werden drei, vier Leute von bezahlt. Na? Und der eine macht die ganzen Instrumente, der Melodie, der nächste macht den Text. So, selbst wenn einer alles macht, aber da 3 Tage dran sitzt, dann sage ich, naja, für 3 Tage ist auch okay. Na, also es steht für mich, im Verhältnis zu diesen ganzen Preisen aus der Wirtschaft, alles im Verhältnis. So, und dann kannst du natürlich beim Videodreh, kannst du anfangen, wenn du einen Studenten nimmst, bei 300 Euro, aber kannst halt auch 5.000 auf den Tisch legen, je nachdem, wie aufwendig so ein Video sein soll. Ich habe jetzt mal im Greenscreen für mein drittes Video, beziehungsweise mache ich da mehrere Videos, aber für meinen dritten Song habe ich einfach mal in meinem eigenen Greenscreen mich ausprobiert, weil wer guckt denn heute noch ein ganzes Video? Du brauchst ja nur Snippets für Instagram und TikTok und so. So, aber da kannst du dann auch noch mal 1.000 Euro lassen. Dann habe ich noch Radiopromotion. Und da gibt es so einen offiziellen Preis für 1.000 Euro von Radiopromotern. Und bei mir ist es aber so, bei meinem Verlag, der nimmt 400 Euro, und wenn du dann in den Charts liegst oder kommst, in den Charts bist, dann zahlst du nochmal so eine Erfolgsprovision von 600 Euro. Also am Ende bist du immer bei 1.000 Euro. Und das sind auch bei denen zum Beispiel, bei meinem Team, feste Preise, die in jedem Katalog stehen. Deshalb darf ich das auch so sagen. Das sind jetzt keine internen Geheimnisse, sondern wenn du morgen von der DJ-Hitparade den Katalog aufschlägst, ist da Werbung drin, ne? Wir machen dir das für 400 Euro und Erfolgsprovision 600 Euro, so. Und das sind dann die, die bei Radiostationen anrufen. Und klar, das kannst du auch selbst machen. Aber das wäre für mich, dann würde man mich nicht so ernst nehmen, weil ich bin ja auch als Moderatorin tätig. Und wenn ich das selber alles abtelefoniere, das lasse ich lieber Leute machen, die sich darauf fokussiert haben, die wissen, wie die Branche läuft. Also ist halt auch nochmal ein Learning aus der Selbstständigkeit. Man will immer alles selbst machen, ja? Ich will auch immer alles selbst machen. Ich schneide gerade Videos und hier und da. Aber am Ende des Tages muss man einfach auch Dinge lernen abzugeben. So, das kostet dann auch schon mal, und man überlegt sich mal, rechnet sich das oder rechnet sich das nicht, aber man kommt meistens zu dem Entschluss, es hat sich gerechnet, ne? Also das ist, muss man auch noch mal deutlich machen fürs Mindset. Ja, und das sind so die Preise. Das heißt, wenn du jetzt so 5.000 Euro hast, Katrin, können wir morgen ins Studio gehen. Ne, du übst den Song, du machst den fertig, wir drehen ein kleines Video und Radiopromotion dazu, und dann kannst du erstmal aus dem Haus gehen. Kannst du so rechnen, so grob. Das war so meine eigene Kalkulation. Ich bin bereit, 5.000 Euro für einen Song hinzulegen. Na klar, wenn du jetzt sagst, du willst noch professionelles Fotoshooting und willst hier nochmal 500 Euro reintun, hier nochmal, das geht alles, ne? Nach oben ist keine Grenze. Aber ich sag mal so, damit du ein gutes Produkt hast, reichen erstmal 5.000 Euro.
Super Info. Also
Ja.
mich möchte man, glaube ich, jetzt nicht singen hören, aber wir haben ja immer wieder auch mit Kinderheimen zu tun,
Ja.
wo vielleicht auch mal die eine oder der andere so ein Ziel hat, ich möchte auch mal was aufnehmen. Da sind jetzt vielleicht 5.000 Euro nicht um die Ecke, aber es ist eine Hausnummer, ja. Das ist mein Traum und da arbeite ich hin und dann ist es natürlich toll, so eine Hausnummer zu haben, ne?
Ja, ich meine, theoretisch, das war auch am Anfang so mein Worst-Case-Szenario, wenn ich nicht ankomme im Radio. Ja, die Radiostation wollen mich einfach nicht spielen, beispielsweise. Dann mache ich das für mich und für meine Eltern. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber meine Eltern finden es total cool, was ich mache. So, mein Mann auch, aber eben meine Eltern sind natürlich auch stolz, dass ich jetzt noch wegen der Musical-Ausbildung doch noch mal Musik mache und nicht nur da auf den großen Wirtschaftsbühnen da rumtanze. Und Musik ist halt emotionaler als Moderation. Es ist halt einfach so, ne? Klar, ich kann mich auch emotional ausleben auf der Bühne als Moderatorin, aber Musik bewegt halt Menschen und hat noch mal was anderes mit, macht mit dir was anderes, ne? Und ja, da habe ich mir einfach so gedacht, im Zweifelsfall hast du einfach eine schöne Spotify-Liste am Ende des Tages, und bei Mama und Papa spielen die ab und ein paar andere, und das war's,
Oh,
ne?
schön.
Aber es läuft ja jetzt ganz gut. Ich möchte halt zum Fernsehgarten und so immer wieder sonntags, so diese ganzen klassischen Formate, und dann schauen wir mal. Auch dafür, das schaffst du mit der ersten Single nicht. Du musst halt schon, es sei denn, du bist die Tochter von Helene Fischer oder so. Also wenn du Tochter von bist oder Sohn von, dann ist es immer alles viel einfacher, auch als Unbekannter irgendwie reinzukommen, also relativ Unbekannter. Aber wenn du das nicht hast, also wenn du nicht einen Background hast in der Familie, das gilt für die komplette Medienbranche, egal was du machen willst, dann arbeitest du dich halt Schritt für Schritt hoch, und daran arbeite ich gerade. Ja.
Spannend, spannend. Und ja, ganz viel Erfolg. Und man findet ihr auf Spotify, ne? Also für alle, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte jetzt mal reinhören und meine Spotify-Liste, da findet man dich.
Ja, aktuell zwei Songs, aber bald ist ja der dritte drin. Und der vierte ist auch schon produziert für den Herbst. Also
Wow.
ich bin immer ein bisschen im Vorlauf, ja,
Ach,
weil
sehr
ich ja auch,
schön.
ja, ich war jetzt viel auf Schiffen unterwegs im Dezember und Januar. Und im Januar war ich 3 Wochen in Deutschland und habe schnell noch das Video gedreht. Und im März kam die Single raus. Im Februar war ich wieder auf dem Schiff. Das heißt, ich war oft
Wow.
weg, sodass ich auch nicht so toll so Promotion und was weiß ich machen konnte. Und dann habe ich einfach alles vorher vorbereitet. Das macht ganz viel Sinn, so eine Art Businessplan zu haben. Ja, dass man einfach weiß, okay, selbst wenn du jetzt morgen 2 Monate wegfährst, die nächste Single liegt hier im Archiv und ich kann trotzdem schon mal promoten. Ja.
Sehr cool und wieder die coole Kombi, ne? Künstlerin und clevere Planerin und ja, sehr, sehr gut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben uns ja im Finanzministerium kennengelernt, ja, bei einem Workshop, ja, den du da professionell moderiert hast und gleichzeitig schlägt aber dieses Herz der Sängerin in dir, ja, und dann Fernsehgarten oder andere Fernsehshows, das zeigt halt nochmal diesen bunten Blumenstrauß, ne? Und
Ja.
das inspiriert ja auch vielleicht andere, die sagen, ja, ich habe jetzt die Richtung eingeschlagen, kann ich jetzt noch die? Ja, man kann immer alles nochmal anpassen, kombinieren, wie auch immer. Dafür ist das Leben da, ne?
Also ich finde es auch klasse und auch da darf man sich nicht zu sehr irgendwie einschränken lassen, ne? Ich habe das jahrelang nicht gemacht mit der Musik. Ich bin ja letztes Jahr erstmal mit dem Tanzen wieder angefangen, weil man mir immer gesagt hat, nee, du musst dich auf eine Sache fokussieren. Fokussier dich auf eine Sache. Weil früher habe ich alles gemacht, ne? Wenn Modeljobs reinkamen, hier kam was rein, Schauspiel, ja, ich mache einfach alles. Und als Kind kannst du es ja auch machen. Und dann 2009 hat mein Management, ich hatte damals ein Management, die haben gesagt, nee, mach mal Moderation und dann verbindest du das mit deiner privaten Sportlichkeit. Das geht ganz gut, weil du dann auch eine Dynamik und dieses Peppige vom Sport und so und die Dynamik auch mitbringst. So, und dann, ja, habe ich einfach irgendwann gesagt, nee, ich bin aber viel mehr. Und ich probiere das. Und bisher ist noch kein Kunde angekommen und hat gesagt, das finde ich aber unseriös oder das passt nicht. Im Gegenteil. Also letzte Woche, das war so süß in der Allianz Arena, da kam dann mein Kunde aus der Cloud- und IT-Branche an oder ein Speaker, nicht mein Kunde, aber ein Speaker. Und sagte dann zu mir, ach Ilka, ich rufe immer bei den Radiostationen für dich an. Ich finde deine Musik so toll. Und dann dachte ich, oh, das ist schön. Dann habe ich den Autogramm geschrieben. Das ist auch wieder so eine Sache von einer Moderatorin, die professionell durchs Programm führt, will keiner ein Autogramm. Ich könnte meine Autogrammkarten immer zum Job mitnehmen, aber die will keiner. Ja, Ausnahmen sind Kinder, wenn ich so Lesungen beim Vorlesetag in der Schule mache, die wollen natürlich schon Autogramme. Aber diese Musikwelt, die stehen da total drauf. Ich kriege jede Woche Briefe. Und so ist es halt auch so, wenn ich sage, ich mache Musik, dann wollen auch meine Kunden Autogramme. Aber wenn ich sage, ich moderiere, dann will keiner Autogramm. Also da merkst du schon, das ist so eine ganz andere Bindung, ne? Eine Moderatorin ist ein bisschen distanziert und professionell. Und bei Musik schafft man so eine Nähe, ne? Dass sie sagen, oh toll, mit der kann ich ein Selfie machen, damit von der kann ich ein Autogramm kriegen.
Ja, definitiv.
Ja.
So, und als ob es jetzt noch nicht genug wäre mit dieser Vielfalt in deinem Leben, du bist auch erfolgreiche Immobilieninvestorin. Wie hat es bei dir angefangen? Ich weiß, es hat mit einem Eigenheimwunsch angefangen.
Ja.
Und ja, hat sich dann weiterentwickelt. Wie kam das? Und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
Ja, ganz viele Erfahrungen, ganz viele Erfahrungen. Es fing alles 2011 an. Das war gerade so die Phase nach der Weltwirtschaftskrise und ich hatte so ein bisschen Angst, dass der Euro kippt, weil wir ja auch Griechenland, Italien geholfen haben und ich auch noch nicht so ein Verständnis von Wirtschaft hatte. Was bedeutet es eigentlich, ne, in anderen Ländern Kredit zu geben und kann eine Währung gefährdet sein? Also das konnte ich mit meinen damaligen 25 Jahren noch nicht wirklich einschätzen. Ich bin ja kein Wirtschaftsökonom oder so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe 140.000 Euro auf dem Konto, beziehungsweise teilweise war das so ein Schülerfonds und was weiß ich. Aber ich habe irgendwie, wenn ich morgen Bargeld brauche, 140.000 Euro verfügbar, was ja wirklich für eine 25-Jährige eine Stange Geld ist. Ich habe aber auch schon mit 21 Geld verdient, weil die Ausbildung nicht so lang war und ich ja direkt nach dem Abi die Ausbildung gemacht habe. Ich habe kein Jahr verloren oder so. Das heißt verloren, aber nichts anderes gemacht. Ich habe immer schon neben der Schule gearbeitet, bei ProSieben gedreht und hatte immer was auf dem Konto. Und es hat sich dann so angehäuft. Und dachte ich, okay, du kannst dir jetzt ein teures Auto kaufen und hast noch viel Geld übrig. So, und dann habe ich auf das Auto in dem Moment verzichtet und habe gedacht, so, nee, das Sinnvollste wäre doch, wenn du was für deine Rente schaffst. So, ja. So, das haben meine Eltern auch mal gesagt. Mach was für die Rente, bleib in der KSK und mach dies und mach das. So. Und dann habe ich erstmal mich umgehört und habe dann erstmal gedacht, oh Gott, die Immobilienpreise sind jetzt aber auch angestiegen. 2008 wäre besser gewesen zu investieren, aber da waren die Zinsen noch höher. Und dann habe ich angefangen, mir Immobilien anzuschauen. Und die dritte ist es dann geworden und in der sitze ich heute. Und ja, ich hatte ja einige Herausforderungen, du hast es schon angedeutet. Ich bin nicht überall nett empfangen worden. Dann mal die Postbank, die dann gesagt hat, da bin ich ja mal gespannt, wer Ihnen das Geld gibt. Sie sind Frau, Sie könnten schwanger werden und Sie sind alleinstehend ohne Mann und Ich meine, bei 25. Und sie sind Künstlerin, ja. So, und es gab eine Bank, das war die Sparkasse, die hat mir dann die Zusage gegeben. Und dann habe ich gedacht, so, das ist es jetzt, ich mache das. Und dann habe ich halt 740.000 Euro hier reingesteckt. Das ist eine große Wohnung, aber einen Kredit von 600.000 bekommen. Und das war nur eine Bank von 10, die es gemacht hat. Alle anderen haben gesagt, nee, ist nicht. Funktioniert nicht, schaffst du nicht. Also selbst die Hausbank meiner Eltern hat gesagt, das schaffst du nicht. Wo ich sehr enttäuscht war, weil die meine Eltern kennen. Und für mich war klar, wenn ich 5 Monate mal nichts zahlen kann, weil ich berufsunfähig bin, habe ich meine Eltern. Also ich komme aus der sicheren Lage. Meine Eltern hätten den Kreditbeitrag jeden Monat stemmen können. Das ist kein Problem. Ja, aber das war so der Anfang. Und nach 10 Jahren war das Ganze auch abbezahlt. Aber ich fing schon nach 7, 8 Jahren an, weiterzukaufen. Und jetzt wird gerade meine fünfte, warte mal, ja, meine fünfte Immobilie gebaut. Hier habe ich dann in der Vermietung Ende des Jahres. Das sind immer Haushälften sonst. Also ich bin ja in Hamburg, aber ich investiere in Ostfriesland und da habe ich dann immer so Haushälften, so Neubau 80, 90 Quadratmeter und die vermiete ich erfolgreich. Ja.
Sehr schön. Aber mit Mitte 20 dann so eine teure Immobilie zu kaufen zum Eigenheim, das heißt, das war schon dein großer Traum auch, ne? Weil die Hypothek, die dann monatlich natürlich auch fällig ist, ist ja eine Riesenverpflichtung auch. Und die Bankenlogik, ja, da gehen wahrscheinlich erstmal alle Lampen an, ne? So, Moment, wie soll das gehen? Das war aber nach diesen neuen Absagen, das war für dich trotzdem klar, ich möchte das machen, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja, das war so eine Mindset-Geschichte. Also grundsätzlich gilt für mich, Guide Nate, Gift Nate. Also geht nicht, gibt's nicht. Ist ein ostfriesisches Sprichwort. Das heißt, wenn jeder dir sagt, du schaffst das nicht, bin ich erst recht getriggert. Nee, ich schaff das. Also wenn das jemand schafft, dann ich. Mag sein, dass 10 andere das nicht schaffen, aber ich schaff das. So. Das heißt, hätten alle gesagt, so, ja, vielleicht schaffst du das, dann wäre ich gar nicht so hinterher gewesen. Aber dadurch, dass alle und überwiegend Männer mir gegenüber gesagt haben, ich schaff das nicht, da sehe ich so, ihr habt einen Vogel. Wenn es einer schafft, dann ich. So. Also aus der Stärke heraus bin ich nach draußen gegangen und habe nicht aufgegeben. Und hätte mir keiner Geld gegeben, hätte es nicht geklappt. Aber ich war sehr spirituell zu diesem Zeitpunkt unterwegs, habe immer The Secret als Hörbuch gehört. Und da gibt es diesen Scheck, wo man dann eine Summe, die man haben will, anträgt. Und das habe ich dann eingetragen. Und diesen Scheck, auch bis alles auf Null war, vor ein paar Jahren, habe ich den aufbewahrt und dann erst zerrissen. Und ich habe immer daran geglaubt, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Das heißt, wenn es dann nicht klappt, dann soll es so sein. Oder wenn jemand anders mir diese Wohnung wegschnappt, vor mir kauft, dann soll es so sein. Und dann hat es mich vor einem Schicksal oder vor irgendetwas bewahrt. Also das ist so meine Mindset-Geschichte dazu. Und ja, also ich kann nur jeden ermutigen, gebt nie auf. Das gilt für Sport, das gilt für Investments. Einfach weiter am Ball bleiben. Und ja, du hast es angesprochen, dieses Riesenrisiko. Ich habe einen Druck gespürt und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe die Preise danach angehoben. Das ist kein Argument zu sagen, ja, mein Privatleben ist teurer, ich brauche jetzt mehr Geld. Natürlich ist es kein Argument. So, aber auch da, ich war gezwungen. Ich war gezwungen. Ich brauchte einfach mehr Sicherheit. Okay, dann hebe ich einfach mal meine Preise an. Das war der beste Moment. Und das habe ich dann auch gemacht, 2012. Und es ging ja auch alles gut. Ich habe schon einen extremen Druck gehabt, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich hatte ja ein Konzept dahinter. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich wollte früher immer Kinder, also zu dem Zeitpunkt damals, und habe immer gesagt, es ist schon geil, wenn du dann Mitte 30 bist und deine Immobilie, deine, die nicht dein Mann mitbezahlt hat, sondern du hast sie gekauft, ist zu 80% beispielsweise abbezahlt. Wenn du dann im Stich gelassen wirst, kriegst du das immer noch irgendwie hin, dass nicht dein ganzes Leben zerbröckelt, also dieses Kartenhaus zerbröckelt, weißt du? Und das war mir ganz, ganz wichtig, wenn du mit Kindern allein gelassen werden würdest. Ich bin immer vom Worst Case ausgegangen. Was passiert, wenn du nicht zahlen kannst? Sind die Eltern da? Was ist, wenn dann? Was ist, wenn die Eltern nicht zahlen können? Dann machst du eine WG raus. Also ich hatte für alles ein Worst Case Szenario. Und ich kann nur jedem jungen Menschen empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, geht Risiken ein, weil es war ein Riesenrisiko. Ich war einfach mutig. Ich war mutig, weil ich dachte, hey, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja, die nehmen dir die Wohnung wieder weg. Also ist ja mein Leben nicht zerstört. Und da ist es ganz cool, dass ich so viel künstlerische Seite noch in mir drin habe. Wenn du mir alles Materielle nimmst, kann ich trotzdem noch glücklich sein. Also, ne, weil ich einfach sage, nee, ich lebe ja nicht nur für Materielles. Es ist halt ganz geil, eine schöne Wohnung zu haben und ein schönes Büro und alles, aber ich muss es jetzt nicht haben, so, ne? Das habe ich halt auch früh gelernt. Und es ist auch, glaube ich, noch mal anders. Ich bin immer mit Wohlstand groß geworden. Ich bin nicht über Nacht zum Wohlstand gekommen und ticke dann aus und gönne mir alles, sondern nee. Na, ich fahre gerne mit dem Fahrrad, wo andere sagen, du kannst doch das Auto nehmen. Sage ich, nö, ich fahre gerne Fahrrad so, ne? Obwohl jeder weiß, ich könnte mit dem Auto vorfahren. Also beispielsweise, ne, so in Hamburg. Oder ich nehme die Bahn anstatt das Auto in Hamburg. Und es sind einfach so Kleinigkeiten. Und ja, um das abzuschließen, ich glaube, wenn du da das richtige Mindset hast und früh einsteigst, es geht vielleicht auch mal schief bei einer Finanzierung oder Anschlussfinanzierung, aber ich kann nur jedem dazu raten, früh anzufangen, weil es ist so ein geiles Gefühl, wenn man irgendwie Mitte 30 ist und endlich dann weiß, ey, ich bin im Leben angekommen. Ich habe nicht nur einen Mann, ich habe auch noch ein Haus und einen Hund und was weiß ich. Und man fühlt sich irgendwie frei, ne? Weil wenn ich jeden Monat Miete zahlen müsste, dann würde ich immer noch so dieses Gefühl haben, oh, klar, ich kann morgen woanders hinziehen. Also auch das ist nochmal interessant. Ich habe viele Diskussionen geführt, letztens auch mit Leuten von der DVAG. Da hieß es, ja, ich miete lieber, weil wenn ich ein Haus habe, bin ich ja verpflichtet, da drin zu wohnen. Da sage ich, wieso ist das Schwachsinn? Ich kann jetzt auch morgen das Ding hier vermieten und setze mich auf Bali ab. Ich habe am Anfang auch so gedacht, wenn ich das jetzt kaufe, bleibe ich bis zur Rente mindestens hier drin und dann habe ich ein schönes Rentenleben, weil ich muss ja nichts mehr abbezahlen. So. Und jetzt denke ich, ich habe schon nach 5 Jahren gedacht, nö, ist es einfach nice to have, aber ich kann noch eine weitere Immobilie kaufen. Nö, ich kann auch zur Miete irgendwo leben und dies hier vermieten. Du hast ja alle Freiheit der Welt. Du bist nicht gezwungen in dem Haus, wofür du dein alles reingesteckt hast, ja, und verzichtet hast. Ich hatte am Anfang keine Markise, ich hatte keine Duschkabine, nichts, weil ich kein Geld mehr hatte. So, es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Man kann auch ohne Duschkabine duschen. Aber ich habe das dann im zweiten Jahr, als wieder viel da war, habe ich es dann gekauft. Und ich spüre heute, nee, du kannst trotzdem frei sein. Du bist nicht gezwungen, nur weil du einen Kredit abbezahlst oder abbezahlt hast.
Ja, definitiv. Also ne, das Thema Immobilien hat halt immer zwei Seiten, eine emotionale und eine finanzielle. Und das ist halt so wichtig, beide zu beleuchten. Ne? Und für dich war das irgendwie ein Riesentraum. Es war eine riesen finanzielle Herausforderung. Und du hast aber beides, also du hast diesen Traum genutzt, um diese Energie aufzubringen und hast aber diese finanziellen Risiken gleichzeitig checkt und abgesichert mit Szenarien, was ist denn, wenn dies und jenes passiert, ne? Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, naja, wenn man jetzt das Eigenheim nicht innerhalb von 10 Jahren abbezahlt hat, ne, dann muss man halt auch nochmal sagen, okay, es ist ein Unterschied, ob ich ein Eigenheim habe oder eine fremdvermietete Immobilie, ne? Aus steuerlicher Sicht, aus Eigenkapitalbindung und
Auch
so
wie man
weiter und
mit
so fort.
Sachen umgeht, ne? Ich gehe mit meinen eigenen Sachen besser um. Es ist leider so, ne? Wenn ich überlege, was ich in meinen Mietwohnungen, die habe ich alle gut hinterlassen, keine Sorge, ich rauche auch nicht und was weiß ich, aber wenn ich überlege, so manche Dinge, die habe ich nicht so schön ausgebessert, wie ich das im Eigenheim immer mache, oder ich bin nicht mit so einem Radierschwamm immer, sobald bei der Wand irgendwas war, durch die Wohnung gerannt, was ich heute mache. Also man geht einfach mit Dingen anders um. Da spielt aber auch das Alter noch eine Rolle. Man weiß mit 30 mehr, dass man Stoß lüften muss und so als mit 20. Man kriegt ja Erfahrung, ne? Mit Schimmelbildung und was weiß ich, kenne ich denn aus. Ja, und dann ist es nochmal so, du hast ja auch gerade gesprochen von Mieten, ne? Du hast gerade nochmal Mieten erwähnt, ganz
Genau,
kurz.
Eigenheim versus fremdvermietete Immobilie ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Beim Eigenheim ist es, sag mal, auf jeden Fall ein Konsumanteil versus bei der fremdvermieteten Immobilie ist es reines Investment. Ne? Und Eigenheim ist halt oder kann auf jeden Fall je nach Situation und Konstellation wirklich eine Mischung sein, weil ich dann aus meinem Netto im Grunde die Zinsen natürlich bezahle und das Haus möglicherweise zwei- oder dreimal abzahle. Bei dir war es sehr schnell getilgt, was ja beim Eigenheim sehr vorteilhaft ist
Naja,
dann.
und die Miete ist halt nicht verpufft, ne? Ich hatte dann jedes Jahr Sondertilgung gemacht, sonst hätte ich das in 10 Jahren geschafft. Und dann, ja, habe ich jetzt so dieses Gefühl, ja, du musst nicht Miete zahlen. Das ist schon ganz geil, ne? So dieses Gefühl, du hast nur die Nebenkosten und auch das bietet dir wieder Freiheit. Ich hatte heute noch mit jemandem darüber gesprochen, wenn man länger weg ist. Also, wenn ich jetzt lange weg bin, habe ich hier natürlich Stromkosten und so. Ich habe so geringe, was
Ja,
heißt,
klar.
ich habe Kosten. So. Aber die sind im Verhältnis minimal zu anderen Familien hier in Winterhude in Hamburg, sodass ich auch wirklich mal ein halbes Jahr aufs Schiff gehen kann, ohne dass ich sage, naja, zu Hause verpuffe ich jetzt gerade 40.000 Euro oder so, ne? Keiner nutzt es beispielsweise, ne? Das ist halt das Schöne am Eigenheim.
Ja, Wahnsinn. Also deine Begeisterung für Immobilien, die spürt man auf jeden Fall richtig und du hast ja dir richtig was Gutes aufgebaut. Jetzt haben wir ganz viele Anknüpfungspunkte. Was ist denn, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, sei es bezüglich eines Moderationsauftrags oder anderer Ideen? Wie erreicht man dich am besten?
Ja, danke, dass du fragst. Es gibt ja Shownotes. Ich würde sagen, wir packen die Webseite einfach da rein.
Gerne.
Ansonsten bin ich auch auf jeder Plattform. Das Einzige, wo ich gerade noch eine Herausforderung suche, ich weiß nicht, ob du es wusstest, bei LinkedIn ist bei 30.000 Schluss. Und jetzt kann ich keinen mehr anfragen, aber ich kann nur noch followen und man kann mir followen, aber ich weiß nicht, ob man mir dann auch schreiben kann. Keine Ahnung. Das ist total schade, weil bei Xing gibt es das nicht. Da kannst du 40, 50.000 Kontakte haben. Bei Instagram gibt es das auch nicht. Es gibt es nur bei Facebook. Da muss man eine Gefällt mir-Seite machen, wenn man zu viel hat. Da ist bei 5.000 Schluss und bei LinkedIn eben bei 30.000. Und ich habe sehr viel aus der Medienbranche immer hinzugefügt, um Kontakte zu knüpfen. Und mir war nicht bewusst, dass es da eine Grenze gibt. Also schreibt mir dann sonst gerne über die Webseite. Das ist das Einfachste oder über Instagram.
Sehr gut, und das packen wir in die Shownotes. Und ja, vielen lieben Dank für diese ja, Einblicke in dein Leben, in dein buntes Leben. Und das ist eine große Inspiration, glaube ich, für ganz viele Menschen, die noch Träume haben, die sie vielleicht bisher noch nicht so verfolgt haben oder wo sie dachten, na, darf ich das jetzt nochmal eine ganz neue Richtung einschließen oder sich nochmal wirklich bewusst mit dem Thema Übrigen auseinanderzusetzen. Was ist denn da mein Weg? Ja, was ist denn da meine Überzeugung? Ganz, ganz lieben Dank, Ilka,
Ich danke dir.
für diese inspirierenden Einblicke.
Ja.
Ja, und damit, wir packen alles in die Shownotes und damit bis ganz bald bei Finanziell Glücklich. Ciao.
Vielen Dank und viel Erfolg.
Danke.